Dieser Podcast wird präsentiert von Twernbold Reisen, Ihre Nummer 1 für Veloferien mit E-Bike und E-Mountainbike.
NZZ Akzent.
Was man da hört, das ist ein Markt in Jenin im Westjordanland. Du, Revert, du warst da unterwegs. Wie muss ich mir das vorstellen? Was wird da verkauft?
Das ist ein ganz normaler Markt und da wird vor allem Obst und Gemüse verkauft. Und diese Geräusche, die man hört, das sind die Preise der Waren, die da aus so kleinen Megafonen in Endlosschleife immer wieder wiederholt werden. Und ich habe mich da an einen der wenigen Stände gesetzt und mit Youssef gesprochen. Das ist ein älterer Apfelverkäufer, der hat eine schwarze Mütze getragen und hat so einen grauen Vollbart. Und er hat mir erzählt, dass einige der Stände zugemacht hätten. Es gäbe zu wenig Kundschaft.
Okay.
Und dann hat er noch hinzugefügt, wir befinden uns im Krieg. Und tatsächlich, also ungefähr zum gleichen Zeitpunkt, wo ich mit ihm gesprochen habe, da hat man am Himmel eine Drohne gesehen, die sehr tief über die Stadt geflogen ist.
Also eine Militärdrohne?
Ja, genau, eine militärische Drohne und zwar von der israelischen Armee. Denn jetzt, nachdem Ende Januar die Waffenruhe im Gazastreifen vereinbart worden ist, konzentriert sich die israelische Armee offenbar auf das Westjordanland und hat dort eine militärische Großoperation gestartet.
Die israelische Armee zeigt im Westjordanland eine neue Härte. Die Methoden sind ähnlich wie diejenigen in Gaza, sagt Korrespondent Revert Hoffer. Ich bin Antonia Moser. Revert, ganz am Anfang, klären wir das nochmal. Also es gibt diese zwei Palästinensergebiete, Gaza, dieser Küstenstreifen, wo die Terrorangriffe vom 7. Oktober, von wo die ausgingen. Und da herrscht bis zur Waffenruhe Krieg mit Bombardierungen und so weiter. Und dann gibt es das Westjordanland, das ja nicht an Gaza grenzt, aber da war bisher kein Krieg.
Ja, du hast recht, da herrscht kein Krieg, aber es gab schon immer Einsätze der israelischen Armee dort. Und zwar vor allem in Jenin, wo ich war, und dort noch genauer im sogenannten Flüchtlingslager in der Stadt.
Mhm, so genannt?
Ja, es war mal ein Flüchtlingslager vor vielen Jahrzehnten und mit der Zeit hat es sich eigentlich in wie ein Quartier der Stadt entwickelt. Also jetzt sind dort auch feste Häuser und die Menschen leben dort nicht mehr in Zelten.
Mhm.
Aber es ist eben schon lange eine Hochburg militanter Palästinenser. Dort gibt es die Hamas, den palästinensischen islamischen Dschihad. Und diese Terroristen, die verüben auch immer wieder Angriffe auf israelische Soldaten, auf Siedler, auf Checkpoints. Und deswegen gibt es seit vielen Jahren immer wieder dort Militäreinsätze. Also die israelischen Soldaten kommen da rein, die zerstören Häuser, sie reißen mit Bulldozern die Straßen aus, sie töten auch Militante.
Also das heißt, eigentlich sind diese Einsätze nichts Neues, aber trotzdem sprechen die Menschen jetzt von Krieg. Was ist denn anders?
Ja, die Zivilbevölkerung dort ist schon einiges gewöhnt an Tod, Leid, Hoffnungslosigkeit. Es wiederholt sich immer so ein bisschen diese israelischen Einsätze und dann auch wieder Gegenangriffe. Aber jetzt mit dieser Militäroperation hat es in gewisser Hinsicht eine neue Dimension, denn Israel wendet ähnliche Methoden wie in Gaza an.
Aber was heißt das? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich habe zum Beispiel mit Mohammed Jabarin gesprochen.
Jabarin.
Das ist ein 56-jähriger Mann, der aus dem sogenannten Flüchtlingslager stammt. Und er hat mir erzählt, wie diese Militäroperation losgegangen ist. Er hat berichtet, dass eine Drohne eben hineingekommen ist in sein Haus, hat die Bewohner auf Arabisch angewiesen, die Häuser zu verlassen. Als sie dann aus dem Flüchtlingslager hinaus wollten, wurde überall um sie herum geschossen. Er meinte, die jungen Männer wurden festgenommen und verhört. Ihre Augen wurden gescannt, also es wurde so ein Iris-Scan durchgeführt. Mhm. Und einer seiner Söhne, der ist bis heute noch in Haft.
Mhm. Weiß er warum?
Er hat mir gesagt, dass alle jungen Männer verhaftet worden sind. Und es gibt tatsächlich auch Videos und Bilder, die zeigen, dass eben massenhaft jüngere Männer vor allem erstmal abgeführt worden sind. Einige wurden auch wieder freigelassen, andere sind bis heute inhaftiert.
Und was hat Mohammed Jabarin dann gemacht?
Er ist in einem Dorf ganz in der Nähe von Jenin untergekommen, in dem Haus von einem seiner anderen Söhne. Und dort habe ich ihn getroffen. Und dort ist er mit vielen weiteren Vertriebenen auch, die ehemals in diesem Flüchtlingslager gelebt haben. Mhm. Unter anderem auch sein Bruder. Und sein Bruder Mahmoud, der hat mir gesagt, die Menschen hier in Jenin und vor allem die im Flüchtlingslager, die haben schon vieles erlitten. Aber jetzt ist die Zerstörung weitaus größer. Und dann hat Mohammed genickt und hat gesagt, ja, es seien die gleichen Methoden wie in Gaza. Und er bezog sich da vor allem auf die Vertreibung, dass eben sie nicht wieder zurück in ihre Häuser können.
Also können sie wirklich nicht zurück?
Bis jetzt nicht. Und das israelische Militär hat auch angekündigt, dass es dieses Jahr, also 2025, nicht mehr möglich sein wird. So lange will das Militär dort in diesen sogenannten Flüchtlingslagern eine Präsenz haben. Und was danach kommt, das ist noch völlig offen. Also auf Videos ist auch zu sehen, dass viele der Häuser dort stark beschädigt sind und einige Häuser wurden auch nur einen Tag, bevor ich in Jenin war, dort in dem Flüchtlingslager in die Luft gesprengt. Und für diese Bewohner wird es wahrscheinlich nie mehr möglich sein, zurückzukehren.
Also eben ganz ähnlich, wie das auch in Gaza der Fall ist, wo auch nicht alle zurückkehren werden.
Ja, diese Vertreibung, man geht aus, dass über 40.000 Menschen aus ihren Häusern vertrieben worden sind. Das hat es vorher im Westjordanland nicht gegeben bei Militäroperationen. Auch, dass Häuser, also wirklich über 20 Häuser in die Luft gesprengt werden, auch das ist neu. Mhm. Und dann fordert diese Militäroperation auch mehrere Dutzend Tote, schon jetzt nach einigen Wochen. Israel sagt, dass sie 60 Terroristen getötet haben. Wahrscheinlich waren auch viele dieser Toten militante Palästinenser, denn es gibt sehr viele dort, aber eben nicht nur. Es trifft immer auch Zivilisten und darunter auch Kinder.
Kinder? Krass.
Ja, es gab einen sehr, sehr tragischen Fall, den mir Bassam Assous erzählt hat.
Bassam. And last name?
Bassam Assous, das ist ein Lehrer für Physik und Chemie. Er ist 58 Jahre alt und er hat mir erzählt, was an einem Abend Ende Januar in einem Dorf in der Nähe von Jenin, wo er lebt, passiert ist. Das war zu Beginn dieser Militäroperation und er saß dort mit seiner Familie beim Nachtessen. Und auf einmal fielen Schüsse. Sie sind sofort aus dem Wohnzimmer geflüchtet, seine Töchter ins Schlafzimmer, er ist mit seiner Frau in einen anderen Raum und wenige Sekunden später hat er Schreie gehört und er wusste sofort, das sind keine Angstschreie, sondern da ist irgendetwas falsch. Und dann ist er auch in dieses Zimmer gegangen. Und da hat er mir erzählt, er habe überall Blut gesehen und seine Enkelin, Leila, die nur 2 Jahre alt ist, die hat einen Kopfschuss erlitten.
Also, und sie wurde erschossen von israelischen Soldaten?
Ja, sie wurde erschossen. Er hat das Kleinkind genommen, also dieses 2-jährige Mädchen in den Arm, ist nach draußen gegangen. Und als er draußen war, hat er gesehen, dass überall israelische Soldaten waren, auf den Dächern, auf der Straße. Und er hat einen Soldaten angesprochen und ihn gefragt, warum habt ihr meine Enkelin getötet? Und der hat ihn angesehen und nur sorry gesagt. Und dann haben sie eine Ambulanz gerufen, die brauchte 15 Minuten, um anzukommen, und das war zu spät für Leila. Das Kind ist gestorben.
Was?
Und er hat mir dann erzählt, eine Drohne sei ins Haus geschickt worden, es wurde alles durchsucht, der Laptop seiner Tochter wurde zerstört und die gesamte Familie wurde mehrere Stunden festgehalten, bis sie dann wieder hinein konnten, und dann seien die israelischen Soldaten abgezogen.
Aber weiß man irgendetwas, warum? Also war das ein Versehen, dass sie dieses zweijährige Kind getroffen haben?
Bassam Assous hat mir gesagt, er wüsste es nicht. Er hat nie mehr etwas von den israelischen Soldaten gehört. Ich habe bei der Armee nachgefragt, bei der israelischen Armee, und sie haben mir gesagt, sie hätten Informationen gehabt, dass sich Terroristen in dem Haus befunden hätten und auch, dass sie jeden Schaden an Zivilisten bedauern würden. Und das erinnert dann auch in gewisser Weise natürlich in einer viel kleineren Dimension an Gaza, wo die Armee das auch immer wieder beteuert, aber trotzdem halt sehr viele Zivilisten ums Leben kommen.
Was sagt denn Bassam Assous dazu, der seine Enkelin verloren hat?
Ja, als ich ihn darauf angesprochen hat, da hat er sehr schnell reagiert, und Assous, er glaubt nicht an einen Unfall. Er hat mir gesagt, es ist doch bekannt, über welche geheimdienstlichen und technologischen Fähigkeiten die Israelis verfügen. Und dann hat er da in dem Wohnzimmer, wo eben seine Enkelin getroffen worden ist, an die Wände gezeigt, an die Sofakissen, an den Boden, wo überall Einschusslöcher zu finden waren. Und er hat eben auf diese Einschusslöcher gezeigt und mich gefragt, sieht das aus wie ein Versehen? Also es wurden wirklich sehr, sehr viele Schüsse auf dieses Haus abgefeuert.
Und es ist ja an sich schon sehr traurig, ein totes Kind, und dann auch noch das Gefühl, dass das mit Absicht geschehen sei oder zumindest in Kauf genommen wurde. Das muss für die Familie, für den Großvater noch zusätzlich bitter sein.
Ja, er hat mir gesagt, das könne jedem Palästinenser geschehen. Und er ist besonders traurig, weil der Vater von Leila, also der Mann seiner Tochter, vor 2 Jahren bei einem Arbeitsunfall gestorben ist. Also sie war eine Halbwaise. Und die Mutter, jetzt nachdem ihr zweijähriges Kind getötet worden ist, habe ihm gesagt, sie wolle nun ebenfalls sterben. Und als er mir erzählt hat, wie er an Leila zurückdenkt, da hat auch er angefangen zu weinen.
Wir sind gleich zurück.
Velo-Enthusiasten kommen bei Twernbold ebenso auf Touren wie gemütliche Genussfahrer. Auf verschiedenen E-Bike-Reisen kurven sie durch Europa und erleben Inseln, Berge und Landschaften auf die bequeme Tour. Alle Strecken sind rekognosziert und kompetente Guides, Top-Meetbikes und der Begleitbus von Twernbold sind immer dabei. Twernbold-Reisen, die Nummer 1 für Veloreisen mit Schub.
Rewat, du hast erzählt von vertriebenen Menschen, von einem toten Kind, von Methoden ähnlich wie in Gaza. Aber ist es denn jetzt im Westjordanland wirklich vergleichbar mit Gaza, wo ganz vieles, fast alles zerstört wurde?
Ja, du hast recht. Es ist natürlich immer noch ein ganz anderes Ausmaß als in Gaza, wo eben vor allem im Norden des Gazastreifens wirklich so gut wie jedes Haus zerstört ist und du hast recht, viel mehr Menschen getötet worden sind. Aber der israelische Verteidigungsminister Israel Katz, der hat gesagt, die Armee wende nun die Lehren aus Gaza an bei dieser Operation im Westjordanland. Und er ist selbst nach Jenin gegangen, als diese Operation noch in vollem Gange war, und da hat er ein Video aufgenommen. Und dann steht er dort in diesem Flüchtlingslager in kugelsicherer Weste und verkündet, das Flüchtlingslager werde nicht mehr das sein, was es mal war. Und er hat gesagt, die Soldaten werden dort bleiben, auch nach Ende der Militäroperation, was es vorher so im Westjordanland auch noch nie gegeben hat.
Also ist das jetzt eigentlich so der offizielle Kurs? Also nach Gaza kommt jetzt die Westbank dran?
Offiziell wurde das nie so verkündet, aber es ist schon auffällig, dass nur 2 Tage, nachdem die Waffenruhe im Gazastreifen verkündet wird, diese Großoperation im Westjordanland gestartet wird. Teilweise sind es auch Soldaten, die jetzt dort im Einsatz waren, die vorher im Gazastreifen stationiert waren, also dieselben Soldaten.
Okay.
Und es ist schon jetzt die größte Militäroperation im Westjordanland seit über 20 Jahren. Es wurde nie gesagt, dass das jetzt der neue Fokus der Armee ist, aber die Rechtsextremen in der israelischen Regierung, die fordern schon sehr lange ein härteres Vorgehen im Westjordanland. Und manche Beobachter gehen auch davon aus, dass es so ein wenig ein Zugeständnis an die ist, weil die die Waffenruhe im Gazastreifen nur sehr zähneknirschend mitgetragen haben.
Mhm. Aber ich nehme jetzt mal an, es ist auch in der Westbank eher schwierig, Extremisten vollständig zu eliminieren. Also in Gaza, haben wir jetzt gesehen, hat es auch noch nicht wirklich funktioniert. Da gibt es die Hamas immer noch.
Ja, das stimmt. Im Gazastreifen ist die Hamas immer noch präsent. Und ob es mit diesen Methoden aus dem Gazastreifen funktionieren wird, im Westjordanland ein besseres Ergebnis zu erzielen, das weiß ich auch nicht. Aber was klar ist, ist, dass es den Menschen dort in Jenin schon jetzt sehr viel schlechter geht. Also gerade in Jenin, wo diese Riesenmilitäroperation losgegangen ist, als ich dort war, da war wirklich alles geschlossen. Also alle Restaurants, alle Cafés hatten zu. Die Bewohner haben mir gesagt, das sei so seit Beginn der Operation. Die Wirtschaft dort ist am Boden. Also die lokale Handelskammer, die geht von einer Arbeitslosenquote von 55-65% aus. Dann das auch noch bei einer sehr jungen Bevölkerung. Also man kann eigentlich davon ausgehen, diese Menschen sind dann noch viel empfänglicher für Militanz, für Extremismus. Und es ist deswegen, wie du gesagt hast, fraglich, ob diese Operation im Westjordanland tatsächlich das Ergebnis haben wird, was die Israelis sich erhoffen.
Revat, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne, Antonia.
Das war unser Akzent mit Israel-Korrespondent Revat Hoffer. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.